So, schönen guten Morgen. Ich soll euch herzlich grüßen aus Darmstadt, besonders von Christa und Elliot. Sind euch ja noch bekannt. Ich denke mal, die haben sich jetzt mittlerweile auch ganz gut eingelebt in Darmstadt. Und natürlich von allen anderen dort auch. Mir geht es immer so, wenn ich irgendwo dann eingeladen werde, einzuspringen, wenn jemand unterwegs ist, so wie Günther jetzt in Österreich, und meine Frau erfährt dann, wir fahren dahin, ja, dann sagt sie mir meistens, diesmal hat sie es nicht gemacht, deswegen erwähne ich es, sagt sie mir meistens, dann predige nicht zu lang. Gut, ich versuche mich da dran zu halten. Ich hörte kürzlich auf einer Kassette mit einer Bibelarbeit von John Corson, interessante Geschichte. Ich finde das sowieso immer ganz interessant und gut, wenn jemand Humor hat, besonders dann, wenn er auch mal über sich selbst lachen kann. Und John Corson hat erzählt, er ist ja Pastor gewesen in Applegate, Oregon. Das ist eine ganz kleine Stadt mit 1000 Einwohnern, aber in Gottesdienst kommen etwa 6000 Leute, weil die aus der ganzen Umgebung rankommen. Das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Jacksonville in Oregon. Und er sagt, in seiner Gemeinde war eine junge Frau, ein junges Mädchen, die hat in irgendeinem Supermarkt gearbeitet, ich weiß nicht genau was, vielleicht an der Kasse. Und ihre beste Freundin, die auch dort gearbeitet hat, die ging in die First Baptist Church in Jacksonville. Und er sagt, er hat dann zufällig diese Geschichte mal gehört, die haben sich unterhalten. Und die Freundin aus Jacksonville von den Baptisten, die sagte, du, unser Pastor, der ist einzigartig, der Mann. Also der kann eine Stunde lang, kann der reden über ein bestimmtes Thema. Es macht überhaupt spielt überhaupt keine Rolle, welches Thema. Du gibst ihm ein Thema aus der Bibel und er kann aus dem Stegreif eine Stunde lang darüber sprechen. Marvelous, hat sie erklärt, ganz begeistert. Ne? Und irgendwie war sie wahrscheinlich so begeistert, dass die andere schon ein bisschen genervt war. Und die hat dann gesagt, ach du, das ist eigentlich noch gar nichts. Unser Pastor, der John Corson, der kann 2 Stunden lang reden, ohne überhaupt ein Thema zu haben. Und John Corson sagte, ja, als ich das erste Mal gehört habe, da war ich geschockt. Aber dann dachte ich, naja, gut, Mann. Ganz aus der Luft gegriffen ist es nicht. Aber ihr braucht keine Angst haben. Ich habe also ein Thema heute Morgen. Und 2 Stunden habe ich auch nicht vor zu predigen. Geht mit mir bitte ins Alte Testament, ins allererste Buch, in die Genesis, erstes Buch Mose. Und wir lesen dann einige Verse ab Kapitel 37. Ihr kennt alle die Geschichte von Jakob, der doch sehr viel pfiffiger war wie sein Bruder Esau und der es auch dahin gekriegt hat mit seiner Pfiffigkeit, dass ihm der erstgeborene Segen seines Vaters zuteil wurde. Und sein Bruder war natürlich äußerst sauer auf ihn und hat ihm nach dem Leben sogar getrachtet. Und Jakob musste also dann fliehen. Seine Mutter hat ihm erklärt, geh zu meinem Bruder, geh in das Land, aus dem ich gekommen bin. Da bist du sicher und halt dich da verborgen, bis sich der Zorn deines Bruders gelegt hat. Und Jakob macht sich dann auf den Weg zu Laban, nach Haran, und dort lebt er dann auch. Dort lernt er gleich eine junge Frau kennen, in die er sich verliebt, seine heißgeliebte Rahel. Und jetzt muss man halt wissen, bei der ganzen Geschichte, die ganze Kultur der damaligen Zeit und des Orients, teilweise ist es heute ja noch im Orient so, aber damals war es natürlich gang und gäbe, dass das so war, die jetzt einfach zu heiraten, das ging nicht. Er musste den Onkel fragen und normalerweise musste dann irgendein Brautpreis bezahlt werden. Er sagt, ja, ich habe ja nichts. Ne? Und der Onkel hat gedacht, naja, weißt du, das können wir irgendwie regeln. Weißt du, irgendeinem will ich sie ja auch nicht zur Frau geben, also ich habe nichts gegen dich, ne? Also wenn ihr euch liebt, klar, warum nicht? Ja, aber was ist mit dem Brautpreis? Ach, das regeln wir schon. Weißt du was, du arbeitest für mich. Und ich meine, ich kann dich ja nicht bezahlen. Du hast hier freie Wohnung und freies Essen. Und das, was halt übrig bleibt aus deinem, was du erwirtschaftet hast, das sammeln wir an und das ist dann praktisch wie der Brautpreis. Ja gut, das klingt gut. Was meinst du denn, wie lange das etwa? Na, lass mich mal Pi mal Daumen, sagen wir mal 7 Jahre. Und dann hat er also wirklich 7 Jahre dort gearbeitet. Als ich das gelesen habe, das erste Mal dachte ich schon, Mann, muss das eine Liebe gewesen sein. Hä? 7 Jahre lang hat er gearbeitet, damit er endlich diese Frau kriegt. Und nach 7 Jahren war also dieser große Tag, eine ganz große Hochzeitsfeier wurde gemacht. Und wie das halt im Orient damals der Fall war und bei den Beduinen teilweise heute ja noch, hat er die Braut natürlich am Hochzeitstag auch nicht gesehen. Und wenn er sie gesehen hat, dann war da nur Schleier zu sehen. Und dann spät am Abend fängt dann die Hochzeitsnacht an und war eh schon alles dunkel. Und erst am nächsten Morgen stellt er fest, es ist ja überhaupt nicht die Rahel. Es ist die ältere Schwester, es ist Lea, in die er sich nicht verliebt hatte. Jetzt habe ich 7 Jahre lang hier gearbeitet und das war so vereinbart, das ist praktisch der Brautpreis. Und jetzt, was ist jetzt? Und er ist genauso wutentbrannt, wie sein Bruder auf ihn war und stürzt raus zu seinem Onkel und erklärt ihm, was hast du mit mir gemacht? Und er sagt, jetzt beruhig dich mal. Es ist einfach so, du musst das verstehen, das ist hier die Sitte, ich kann nicht anders. Ja? Also man gibt nicht die Jüngere zuerst einem Mann, sondern zuerst muss die Ältere verheiratet sein. Das, stell dir vor, was die Leute sagen, schrei nicht so laut, also sie kriegen das noch mit hier, dass da, also das ging nicht anders. Ne? Ja, aber das regeln wir auch, ist kein Problem. Ne? Also Jakob war anscheinend auch ein sehr guter Arbeiter, das geht auch aus dem Text hervor, aus der Jakobsgeschichte. Und irgendwie hat auch der Onkel gedacht, den halte ich mir hier. Ne? Und hat gesagt, wir machen das so, ich weiß, ich hab dir versprochen, Rahel und so, und du kriegst sie auch. Damals konnten wir ja mehrere Frauen noch haben und so weiter. Ne? Also du kriegst die Rahel auch. Jetzt mach mal so, dass die Leute das nicht merken. Halte mal genau die Sitte ein mit das, was wir heute Hochzeitsreise oder so nennen würden oder Flitterwochen. Und dann heiratest du die Rahel auch noch. Ja, und was mit dem Brautpreis dann, ja, das können wir auch regeln, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Du hast ja hier freies Wohnen und freies Essen und natürlich wird es jetzt teurer. Du hast ja schon eine Frau und dann eine zweite. Ne? Damals war das schon so, dass nach der Hochzeit der Euro nur noch 50 Cent wert war. Ne? Und nach einer zweiten Hochzeit könnt ihr ausrechnen, was dann übrig blieb. Ja, und wie lange? Ach, sagen wir mal so 7 Jahre. Gut, dann war er also 14 Jahre dort bei seinem Onkel und hat dort gearbeitet. Bis er wirklich sich gesagt hat, so, jetzt gehen wir. In der Zwischenzeit hatte er von der Lea und von den Mägden, das ist auch ein Teil der Kultur damals gewesen, dass das so ging, 11 Söhne. Wie viele Töchter wird nicht erwähnt? In der ganzen Aufzählung der Nachkommenschaft des Jakob, der Direkten, wird nur einmal eine Tochter namentlich erwähnt. Aber es gibt genügend Stellen dann doch, wo aufgezählt wird, wie viele Kinder es letztendlich zusammen waren. Also kann man davon ausgehen, dass jede Menge Töchter auch noch darunter waren. Also eine riesige Sippschaft war da schon auf einmal zusammen. Aber von seiner heißgeliebten Rahel hatte er kein Kind. Vor allen Dingen keinen Sohn. Und das war natürlich schon schwierig. Und endlich, nach so vielen Jahren, als er schon 10 Söhne hatte und eine Tochter erwähnt und viele andere Töchter, die gar nicht namentlich erwähnt werden, da bekommt Rahel zum ersten Mal wirklich einen Sohn. Endlich. Seine so geliebte Rahel, für die er so viel durchlebt hat, die hat endlich ein Kind bekommen. Und dieses Kind war dann Papas Liebling. Bei der Geburt des zweiten Sohnes stirbt seine Lieblingsfrau dann sogar, die Rahel. Benjamin ist also das letzte Kind, das Rahel zur Welt bringt, der zweite Sohn. Als sie dann zurück waren in dem Land, aus dem Jakob geflohen war, da wollen wir anfangen, Kapitel 37 von Vers 4. Es geht also um Josef heute Morgen. Weil er Papas Liebling war und das auch beschrieben wird, wie sich das geäußert hat im ganzen Verhalten des Jakob, waren nämlich seine Brüder ziemlich sauer auf den Josef. Vers 4, als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und da hassten sie ihn noch mehr. Erstmal nur bis dahin. Sie konnten ihn nicht grüßen. Das ist auch etwas, was man aus der Kultur heraus verstehen muss. Sie haben also nicht mehr morgens, nicht mehr Moin gesagt, sondern sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben ihn gemieden, heißt das. Er war nicht in ihrer Gesellschaft willkommen. Und offensichtlich hat Josef eben doch einen Weg finden wollen, dass sie ihn anerkennen als ihren Bruder und sich nicht so ihm gegenüber verhalten. Und ganz offensichtlich war er auch anfangs der Meinung, er war ja ein junger Kerl zu der Zeit noch, war auch anfangs der Meinung, na, wenn ich wirklich auch mal ihn aus meinem Innersten, was ich so erlebe und so weiter, alles erzähle, dann merken sie ja, dass ich ihnen gegenüber offen bin. Vielleicht werden sie dann doch wieder anders, mir gegenüber. Und so hat er ihnen seine Träume erzählt. Und ich kann mir das bildlich so richtig gut vorstellen, ja. Wir haben gerade gelesen, er erzählte ihnen und da hassten sie ihn noch mehr, ne. Josef kommt hin und erzählt, hört mal, ich habe einen Traum gehabt. Wir waren alle zusammen auf dem Feld und haben die Ernte eingebracht und dann die Ähren zusammengelesen und uns in Bündel gebunden. Und ja, und was war denn da? Was war dann mit deinem Traum? Naja, und dann haben sich eure Bündel alle vor meinen verbeugt. Ja, also noch schlimmer. Und er hat noch einen Traum, den er erzählt. Da geht es sogar so weit, dass sie offensichtlich sich dann auch beim Vater beschwert haben. Und der Vater kommt sogar zu ihm und sagt, was soll denn das heißen, Junge? Soll das heißen, dass wir alle praktisch vor dir niederfallen müssen oder was? Hör bloß auf mit sowas. Ne? Also es ging irgendwie alles ziemlich schief. Überhaupt ist das zu sehen. Und das ist das Einzigartige an der Bibel. Markus hat ja vorhin bei den Ankündigungen gesagt, viele Leute sagen, ach, ob man das alles so glauben kann, was da steht und so. Und ein Argument, das immer kommt, ist, ja, es gibt ja so viele alte Geschichten und Sagen und das ist ja nichts anderes. Bei allen alten Geschichten und Sagen, die es gibt, könnt ihr eins feststellen, die Hauptprotagonisten, die Helden, die kommen immer sehr gut weg. Die machen fast nie einen Fehler. Die sind immer ganz einzigartig. In der Bibel, die Personen, die werden uns gezeigt, wie sie waren, als Menschen aus Fleisch und Blut, mit haufenweisen Fehlern behaftet. Es war mit Sicherheit nicht gerade clever, dass Josef sich so seinen Brüdern gegenüber verhalten hat. Das hat den Hass nur noch gefördert. Und auch sein Vater war nicht allzu clever. Das muss man auch sehen. Kapitel, wenn wir dann weiterlesen, brauchen wir jetzt den Abschnitt gerade nicht lesen, aber wenn wir weiterlesen, ja, Josef ist etwa 17 Jahre alt, seine Brüder sind bei den Herden weiter draußen und sein Vater hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, komm, geh mal hin zu deinen Brüdern und guck mal, was die machen. Ja? Na gut, ja, klar, gibt's kein Problem, zu den Brüdern zu gehen und zu gucken, was die machen. Nur für die Brüder ist das fast sowas wie ein Spitzel, ne? Guck, jetzt soll er noch kommen und soll uns überwachen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und der Hass, der schwillt noch mehr an gegen ihn, sodass sie wirklich vorhaben, ihn aus dem Weg zu räumen. Und nur durch das Eingreifen des einen Bruders kommt es dazu, dass er nicht umgebracht wird, sondern sie schmeißen ihn erstmal in eine Zisterne. Und man kann sich nur das bildlich irgendwie vorstellen, wie sehr er da gelitten hat. Ne? Vielleicht vom Reinfliegen sowieso leicht verletzt und dann einfach die Angst, was wird jetzt mit mir? Holen die mich raus, schneiden mir die Kehle durch oder noch schlimmer, lassen mich einfach hier drin, hauen ab, bis ich hier verhungert und verdurstet bin? Was für eine schreckliche Angst und was alles entstanden aus diesem enormen Hass heraus. Und am Ende ist es der Bruder Juda, der sagt, na wisst ihr, also man, er ist ja letztendlich doch unser Bruder, auch wenn wir ihn absolut nicht abkönnen. Also umbringen sollten wir ihn vielleicht dann doch nicht. Und als eine Karawane vorbeikommt, habt irgendeiner die Idee oder vielleicht haben sie mehrere auch zusammen gehabt, wisst ihr was, loswerden wollen wir den auf alle Fälle. Jetzt geben wir ihnen den mit, verkaufen ihnen den als Sklaven und dann sollen sie den nach Ägypten bringen und da, was auch immer da mit ihm wird. Jedenfalls, wir sind ihn los. Und genauso kommt es. Josef kommt also auf diesem Weg nach Ägypten, Kapitel 39. Und wenn ihr das aufschlagen wollt, hier kommen wir zu dem ganz entscheidenden Satz, der wirklich über dem ganzen Leben des Josef steht. 1. Mose, Kapitel 39, Vers 2. Josef kommt also dann mit dieser Karawane nach Ägypten und hier heißt es, der Herr aber war mit Josef. Moment mal, der Herr war mit Josef, nachdem er in der Zisterne gelegen hat, nachdem seine Brüder ihn dermaßen gehasst haben, dass sie sogar bereit waren, ihn umzubringen erst. Und jetzt verschleppt als 17-Jähriger in ein fremdes Land, nicht mehr Papas Liebling, sondern ein Sklave, der gar nicht weiß, wie lange er überhaupt noch zu leben hat oder was jetzt als nächstes in seinem Leben kommt. Und da steht diese Stelle, der Herr aber war mit Josef. Wir haben manchmal so diese Vorstellung, das ist eigentlich der entscheidende Punkt als Menschen. Ja, wenn der Herr mit uns ist, dann muss alles blendend laufen. Ne? Dann kann es ja nur noch gut gehen. Es geht auch gut, aber es sieht menschlich gesehen nicht unbedingt immer so aus, dass alles so gut geht. Und das vergessen wir leicht dabei. Nein, das steht wirklich über seinem Leben. Der Herr war mit Josef. Gott ist mit uns, auch wenn wir nichts spüren. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist schön, wenn wir das spüren und merken und uns freuen können und dann in der Gemeinde oder bei anderen erzählen können, Mensch, guck mal, das habe ich mit dem Herrn erlebt. Ist das nicht super? Der Herr ist doch echt klasse. Das ist prima. Aber es kann auch Situationen in unserem Leben plötzlich auftauchen, die rein menschlich gesehen nach außen hin nicht so doll sind. Ich habe gestern in einem Buch gelesen von Adrian Blass, Das ist ein englischer Autor, den lese ich ganz gerne. Und da hat er ein Beispiel gebracht. Er war in irgendeiner Gemeinde und es war so ein Lobpreisgottesdienst, der gerade zu Ende ging und er wollte mit jemand reden. Und da kam so eine alte, kleine, hutzelige Frau mit zwei Gehstöcken ganz langsam den Gang entlang. Man hat richtig gesehen, die arme Frau, die hat wirklich Leiden. Die hat wahrscheinlich irgendwas, was auch immer, ob Gicht ist es wohl nicht, ist noch was Schlimmeres. Deswegen kann die nicht laufen, der geht's wirklich schlecht. Und das Erlebnis, das er hatte, sie hat ihn angeguckt und sagt, oh, Adrian, ist der Herr nicht wunderbar? Und er war also von dieser Freude, von diesem Gesichtsausdruck dieser Frau und von dieser Begeisterung dieser Frau über Jesus so getroffen. Der erste Eindruck war menschlich, auch die Arme, guckt er die an. Aber für sie selbst war das gar nicht das Entscheidende. Sie hatte den Herrn erlebt und war begeistert von ihm. Und das kam rüber. Und das war eigentlich das, was er in dieser Kurzgeschichte, die ich gelesen habe, rüberbringen wollte, dass er sagt, das ist das Entscheidende. Wenn Jesus uns begeistert, wenn Jesus uns das Wichtigste ist, dann ist alles drumherum zweit- oder drittrangig. Und dann kommt auch von der Begeisterung, von dem Zentrum in unserem Leben, da kommt auch wirklich was rüber zu anderen hin. Der Herr war mit Josef. Wenn wir die Geschichte des Josef weiter uns anschauen, er arbeitet dann in dem Haus eines hohen Beamten und er macht seine Sache gut. Er wird auch, kriegt eine höhere Position da und das alles. Aber dann, obwohl alles sich doch relativ positiv entwickelt, jetzt in dieser neuen schwierigen Situation, kommt dann irgendwann auch wieder der Punkt, wo es so aussieht, jetzt bricht doch alles zusammen. Diese Geschichte mit der Frau des Potiphar, die ihn bezichtigt und deswegen kommt er da ins Gefängnis nachher noch unschuldig. Und es heißt hier in Kapitel 39, Vers 2, der Herr aber war mit Josef. Ja, stellen wir uns das mal wirklich bildlich vor. Der Herr ist mit mir. Warum bin ich dann hier? Warum bin ich dann im Gefängnis? Hätte er doch sagen können, ne? Wenn der Herr mit mir ist, warum bin ich dann jetzt hier im Gefängnis? Ich habe mich bewusst nicht gegen Gott gewandt, nicht gegen ihn oder gegen meinen Herrn gesündigt. Auch wenn jeder andere es vielleicht getan hätte, nach dem Motto, das kriegt ja eh keiner raus, macht ja nichts, ne? Ich habe es bewusst nicht gemacht und trotzdem passiert mir genau das jetzt. Und der Herr ist mit mir? Fragezeichen. Das wäre das normale Menschliche, so zu denken. Josef sitzt im Gefängnis und wir wissen nicht, wie lange er im Gefängnis gesessen hat. Es gibt zweimal im Text in der Josefsgeschichte den Hinweis, wie alt er zu dem Zeitpunkt war. Das war, als er seine Brüder nicht bespitzeln, aber nach ihnen gucken sollte und die haben ihn nach Ägypten verkauft, da ist die Rede davon, er war 17 Jahre alt. Und dann später, als er aus dem Gefängnis rauskommt und der Pharao ihn zu seinem höchsten Beamten macht, da steht nochmal ein Alter von ihm. Ja, dreimal steht sogar was von einem Alter, aber da steht dann, Josef war 30 Jahre alt. Dann können wir uns ausrechnen, wie lang diese Zeit war, die er in Ägypten gelebt hat, unter diesen schwierigen Umständen. Wir wissen nicht, wie lange er dort bei dem Potiphar gearbeitet hat und wie lange er im Gefängnis war. Nur im Gefängnis war er auch mehr als nur ein paar Wochen. Das mit Sicherheit. Denn im Gefängnis begegnen ihm Leute, die auch Träume haben, die ihnen Schwierigkeiten machen und die darüber nachdenken und wirklich entsetzt sind und sich fragen, was soll das bedeuten? Was kommt jetzt als Nächstes in meinem Leben? Und sie erzählen ihm diese Träume. Der eine ist der Hofbäcker des Pharao gewesen und der andere war der Mundschenk des Pharao. Und er kann ihnen diese Träume deuten. Und als der Mundschenk wieder freigelassen wird und wieder in sein Amt zurückkommt, da sagt Josef ihm noch, denk an mich, wenn du raus bist. Ja, ja, klar. Und er vergisst ihn doch, ne? Und wir wissen nicht, wie lange Josef da noch im Gefängnis war. Erst als der Pharao auch einen beängstigenden Traum hat, den keiner seiner vielen Traumdeuter, die er in Ägypten hatte, wirklich erklären kann, da erinnert sich der Mundschenk. Ach ja, da war doch im Gefängnis dieser eine Typ. Der hat doch damals genau das gesagt, was dann eingetreten ist. Und diese Information gibt er weiter und so wird Josef geholt und soll sich den Traum des Pharao anhören. Und er kann die Träume des Pharao deuten und ihm auch einen weisen Rat geben, den alle seine Berater, die er hatte, ihm nicht geben konnten. Dieser Traum, der 7 Jahre Wohlstand und 7 Jahre Hungersnot darstellen sollte. Und dass sogar der Pharao sich überlegt, Mensch, also einen, der klüger ist wie der und mir einen weiseren Rat gegeben hätte als der, habe ich im ganzen Land nicht. Dann nehme ich mir den doch als Beamten, als führenden Mitarbeiter, der wirklich das ausführt, was jetzt getan werden muss, wenn das denn wirklich so kommt. Und an dieser Stelle, da ist also die Rede davon, dass Josef, als er dort aus dem Gefängnis rauskam und in den Dienst des Pharao getreten ist, als ein hoher Beamter, heißt sogar als der Zweite nach dem Pharao, also wirklich mit hohen Würden, dass er da etwa 30 Jahre alt war. Josef ist also jetzt in einer ganz anderen Situation. Jetzt könnte man doch schon wieder sagen, ah, stimmt, ne? Der Herr ist mit mir. Und so ist das oft. Wir leben immer den Augenblick und wir sehen immer das Nächste, was vielleicht morgen auf uns zukommt, soweit wir denn wissen, dass morgen irgendwie ein wichtiger Termin ist, der uns vielleicht auch ein bisschen Sorge macht oder sowas, ne? Aber sehr viel weiter gucken wir eigentlich meistens nicht. Das ist das Problem. Wir haben Gottes Zusage. Aber die Situation, in der wir vielleicht gerade leben, die sieht gar nicht danach aus. Und letztendlich ist unsere Entscheidung, von was lasse ich mich bestimmen? Von der Situation oder von seiner Zusage? Der Josef, der hat das erlebt, auch wenn es Jahre gedauert hat, dass Gott mit ihm ist. Und hat ihn dort rausgeholt und hat etwas getan, womit keiner gerechnet hätte, dass das kommen würde. Aber das Zentrale war eben dieser eine Vers, den wir gelesen haben. Aber Gott war mit Josef. Es gab diese große Diskussion auch immer wieder, wer war denn der Josef in Ägypten? Man hat doch auch irgendwie bei Ausgrabungen Königslisten gefunden und so weiter. Ne? Gibt es den irgendwo? Kommt er irgendwo vor? Oder wer war der Pharao in der Zeit des Josef? Also das sind auch manchmal Bemühungen, die Leute anstrengen, die in der Regel nicht von sehr viel Erfolg gekrönt sind. Einfach deswegen, wir haben einmal hier einen Bericht, der nicht als historischer Bericht verfasst wurde, aber Historie beinhaltet auch. Sondern hier wird uns ja etwas Wichtiges, Geistliches vermittelt. Das ist ja Gottes Reden zu uns, die Bibel. Und da liegt auch Historie drin. Und zum anderen haben wir Fundstücke, die Historie ausdrücken sollen. Und da muss man wissen, und das ist leider so in unserer Gesellschaft so ein bisschen diese Wissenschaftsgläubigkeit in Anführungsstrichen, dass die meistens weniger belegt sind wie das, was wir hier drin haben in der Bibel. Es gibt an Königslisten 3 verschiedene Erwähnungen in späten Fragmenten von einem gewissen Manetho, der alles mal aufgeschrieben hat, wer die Pharaonen Ägyptens waren. Und alle 3 sind zeitlich dermaßen weit auseinander. Da hast du einen und denselben Pharao, der ein paar hundert Jahre vorher schon gelebt hat bei dem einen und bei dem anderen etliche hunderte später gelebt hat erst. Also die sind wirklich nicht sicher. Und trotzdem kann man auch daran irgendwie sehen, es gab wirklich in der alten Geschichte Ägyptens mal einen Pharao, der einen hohen Beamten hatte. Und der Pharao hat mal einen Traum gehabt, der ihn unheimlich beeindruckt hat, dass der Nil nicht mehr richtig Wasser gibt, dass Ernte nicht mehr möglich ist und so weiter. Und irgendwie hat dieser hohe Beamte eine gute Idee gehabt, was man machen sollte. Und er war wird er dargestellt als ein großer Traumdeuter. Und die Geschichte, die ist ein bisschen anders wie das, was wir in der Bibel haben, aber die Kernpunkte sind genau die gleichen. Ja. Also selbst das könnte man feststellen. Natürlich kommen dann die Leute, die sagen, Bibel darf gar nicht wahr sein. Die sagen, ja, das war aber viel, viel früher. Das war viel, viel früher. Ne? Und am liebsten hätten sie es dann, dass man sagt, ja, die Bibel hat praktisch aus der alten Geschichte das übernommen und was Neues daraus gemacht. Ne? Auch wenn es wahrscheinlich in Wahrheit genau umgekehrt war. Also man kann es nicht genau feststellen, wann das war. Aber das Entscheidende in unserer Geschichte ist ja auch nicht, das festzustellen, sondern das Entscheidende ist, dass Josef wirklich in seinem Leben erlebt hat, Gott ist mit mir. Auch wenn es im Augenblick, auch in den schwierigen Jahren, wirklich nicht danach ausgesehen hat. Und ganz offensichtlich hat er an ihm festgehalten. Das ist das zweite Wichtige. Er hat die Zusage gehabt, dieses Wissen, wahrscheinlich auch von seinem Vater, dass er ihm das erzählt hat, wenn er der Lieblingssohn war. Kann mir gut vorstellen, dass er auf seinem Schoß gesessen hat und der hat ihm erzählt, wie er die Mutter kennengelernt hat und wie das alles gekommen ist. Und letztendlich hat Gott auch seine Hand wunderbar über mir gehabt. Junge, musst einfach auf ihn vertrauen oder sowas. Ne? Dass einfach auch eine Beziehung schon von Kindesbeinen dahin gewachsen ist, Gott vertrauen zu wollen. Und Josef stellt fest, auch darüber hinaus noch, die Geschichte hört ja hier nicht auf, dass er aus dem Gefängnis herauskommt und dass er der zweite Mann nach dem Pharao wird, sondern die Geschichte geht ja weiter und Josef stellt fest, noch mehr entdecke ich jetzt, dass Gott alles zum Richtigen gelenkt hat, von Anfang an alles genau geplant hat. Denn es kommt wirklich so, es sind diese üppigen Jahre und Josef lässt überall im Land diese großen Getreidespeicher bauen. Und überall wird aus dem Überfluss eingelagert, damit man für die schlechte Zeit was hat. Und in der Tat, es kommen diese schlechten Jahre. Es kommt diese Hungersnot, die in der ganzen damals bekannten bewohnten Welt wohl der Fall war, dass er eingetreten ist. Denn viele andere Völker kommen und wollen in Ägypten Getreide kaufen. So ist Ägypten in der Frühzeit reich geworden. Auch das, wenn man in diese alten, nicht-biblischen Texte sehen würde, stellt man fest, irgendwann ist Ägypten mal sehr reich geworden. Ne? Und sogar ganz ohne Krieg. Man kann aber nicht mehr feststellen, wann das jetzt war und wie das gekommen ist. Aber irgendwann sind sie mal sehr reich geworden. Aus aller Welt kommen sie und kaufen in Ägypten Getreide ein, weil die Hungersnot da ist. Und sie dauert eben 7 Jahre lang. Und es kommt auch so, dass auch die Familie des Jakob, dass seine Brüder, seine Angehörigen, dass auch die die Hungersnot erleben und letztendlich sich entscheiden, wisst ihr was, jetzt geht ihr Jungs, geht ihr nach Ägypten, da soll es noch Korn geben, haben wir gehört, und kauft da, sonst verhungern wir ja alle. Und dann ziehen die 10 hin, nur Benjamin, der Jüngste, bleibt zurück, denn er ist ja der zweite Sohn von der Lieblingsfrau Rahel, die gestorben ist, und der erste, das meint Jakob ja, ist ja umgekommen, er ist nicht mehr der Josef, also der Benjamin, der muss sicher bleiben, der geht nicht mit. Und dann ziehen diese 10 Brüder nach Ägypten. Und dann stehen sie vor einem Mann, der im Alter nur etwa so ist, wie Josef wäre, wenn er noch leben würde, in Anführungsstrichen. Aber der offensichtlich Ägypter ist, ne? Denn er ist ägyptisch gekleidet, ein hoher Beamter, das sieht man. Und er spricht über einen Übersetzer mit ihnen. Er selbst erkennt sehr schnell, wer die 10 da sind, ne? Und da kommt auch die Frage auf, was ist in Josef wohl vorgegangen? Das Ganze nochmal wie ein Film abgelaufen? Höchstwahrscheinlich. Josef war Mensch, ne? Wie wir auch. Alles, was er durchlebt hat. Und er sagt zu ihnen, wer seid ihr? Über den Übersetzer. Ne? Und sie erklären, wer sie sind und erzählen, ja, wir waren mal 12 Brüder. Der Jüngste, den hat der Vater bei sich behalten. Es ist zu schwer, die Reise. Und der eine ist nicht mehr, den gibt es nicht mehr. Und wir 10, wir sollen also für die Familie Nahrung kaufen. Ne? Und er sagt, nee, ihr seid Spitzel, eindeutig, ihr seid Spitzel. Ihr seid gekommen, um das Land auszukundschaften. Ihr wollt sehen, wo irgendwo ein Schwachpunkt ist und dann kommt ihr mit euren Horden und wollt das Land überfallen. Nein, das sind wir nicht. Doch, das seid ihr. Und er lässt sie auch ein bisschen zappeln. Ne? Ja, da denkt jeder bei uns gleich, jawohl, das ist richtig gemeint. Ah, gib's ihm. Nein. Und er hört sich das mit an und sie wissen ja nicht, dass er eben ihre Sprache versteht, weil er immer mit Übersetzer zu ihnen gesprochen hat. Und dann hört er, wie sie sagen, seht ihr, das war das. Ich habe damals zu euch gesagt, sagt der eine Bruder, tut das dem Josef nicht an. Jetzt holt's uns ein, jetzt kriegen wir es drauf. Das ist geistlich gesehen die Strafe, die wir kriegen mussten für das, was wir getan haben. Und immerhin merkt er da schon, ganz so eiskalt, wie sie waren, sind sie vielleicht doch nicht mehr, ne? Und er entscheidet, ich möchte gern meinen Bruder sehen. Und er sagt, hört zu, also ich glaube euch die Geschichte erst, wenn der Jüngste, der noch da ist beim Vater, wenn der auch hierher kommt. Ne? Und es wird dann so geregelt, ihr kennt die Geschichte, ihr habt sie alle schon ein paar Mal gelesen. Also einer bleibt als Geisel zurück und die anderen sollen zurückziehen mit dem Getreide und sollen dann eben beim nächsten Mal, wenn sie kommen, möglichst schnell den Benjamin mitbringen. Sie wissen immer noch nicht, wer dieser Mann ist. Ein hoher ägyptischer Beamter. Muss ziemlich hohes Tier sein, denn der hat da also praktisch alle Macht direkt nach dem Pharao. Und die ganze Geschichte läuft so weiter. Jakob ist nicht begeistert, dass Benjamin mitziehen soll. Aber letztendlich geht's nicht anders, weil sie wieder Getreide brauchen. Und erst als sie dann das zweite Mal da sind, da gibt er sich ihnen zu erkennen. Kommt noch dieser Punkt davor, dass er ihnen nochmal so eine kleine Fußschlinge stellt, ne, damit sie ruhig noch ein bisschen leiden sollten für das, was sie angerichtet hatten. Aber letztendlich gibt es sich ihnen zu erkennen. Und hier kommt dieser entscheidende Satz. Und jetzt sind wir in Kapitel 45 vom ersten Buch Mose. Und Und da können wir von Vers 5 mal lesen. Nachdem er sich ihnen zu erkennen gegeben hat und auch erklärt hat, und Gott hat es aber so geführt, ihr habt's böse gewollt, aber Gott hat so geführt, und jetzt stehe ich hier vor euch als der zweite Mann in ganz Ägypten und kann so auch die Familie retten. Sagt er, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Was für eine Umkehrung der Situation. Alles, was wir vorher in der Josefsgeschichte gelesen hatten, war dieser eine Vers, der wirklich darauf hingedeutet hat. Der Herr aber war mit Josef. Die ganzen Umstände, das Ganze drumherum, das, was er durchlebt hat, das hat überhaupt nicht nach menschlichem Ermessen danach ausgesehen. Aber hier, da kann er seinen Brüdern sagen, die volle Erkenntnis, die er mittlerweile gewonnen hat. Gott hat das alles in seinen Händen gehabt. Ja, in der Situation, als das passiert ist, da hat er mit Sicherheit nicht daran gedacht, dass Gott das alles so geregelt hätte. Aber jetzt kann er sagen, Gott hat es letztendlich so geführt. Ihr habt es zwar böse gewollt, aber er hat mich letztendlich hierher gebracht, damit heute die Rettung möglich ist. Sogar der Hinweis, damit eine große Errettung erst möglich wird. Denn wenn das ganze Volk gestorben wäre, dann wäre auch Jesus niemals im Stamm Juda geboren worden. Wenn der gesamte Stamm Juda verkümmert wäre, wäre das nicht möglich gewesen. Also auch da schon ein kleiner Hinweis prophetisch auf das, was noch kommen soll. Da kommt noch was viel Größeres. Aber dass das möglich wird, dafür hat Gott gesorgt, indem er mich hierher geschickt hat und als diese Not, die kommen sollte, gekommen ist, ich jetzt Rettung ermöglichen kann für uns alle, damit erst die große Errettung dann auch noch kommen kann. Der Josef, der hätte wirklich so oft jammern können. Und ich weiß nicht, wir haben ja das erste Buch Mose in Überlieferung aufgeschrieben in der Zeit des Mose dann. Da können Überlieferungen vielleicht schon ein paar schriftlich gewesen sein, anderes mündlich. Und nach der Kultur der damaligen Zeit hat man das versucht, so exakt wie möglich zu machen. Also das Argument einiger Leute, die keine Ahnung von der Kultur haben, die sagen, ach, das ist doch alles nur weiter erzählt gewesen und dann hat das irgendwann mal jemand aufgeschrieben. Das ist so, wie es bei uns ist. Ne? Der Nachbar erzählt uns was und der Nachbar erzählt uns was, haben wir eh schon 2 Meinungen und dann geben wir das dem Dritten, der wissen will, um was es geht, das weiter und dann gibt es noch gar noch eine dritte Meinung und so weiter. Also es ist alles, es verwässert sich. Das ist in der Kultur nicht gewesen. Das wurde exakt weitergegeben. Das war ganz, ganz entscheidend. Ne? Und deswegen können wir auch davon ausgehen, dass da wirklich das so gewesen ist. Und vielleicht war einfach die Entscheidung, den Schmerz und den Jammer, den brauchen wir gar nicht so lange ausführen. Der war da, der ist menschlich. Aber das Entscheidende, das soll erwähnt werden. Josef hat erkannt, Gott ist wirklich mit mir gewesen. Nicht nur mit mir gewesen in der Notsituation, an der meine Brüder schuld waren. Nein, er sagt seinen Brüdern, macht euch nicht verrückt. Letztendlich ist es so, Gott hat das alles so geführt. Heute erkennen wir, sagt er ihnen, weswegen das alles kommen musste. Wäre er nicht in die Sklaverei verkauft worden? Oder fangen wir weiter vorher an. Hätte sein Vater ihn nicht als Lieblingssohn gehabt und ihn so sehr gehätschelt, dass seine Brüder von Hass erfüllt wurden gegen ihn, weil er als wichtiger angesehen wurde als sie vom Vater, dann hätte es nie dazu geführt, dass sie ihn nach Ägypten verkaufen. Wenn sie keinen Hass auf ihn gehabt hätten, hätten sie keinen Grund gehabt. Und wenn er nicht nach Ägypten gekommen wäre und nicht in das Haus des Potiphar, dann wäre niemals die Situation passiert mit der Frau des Potiphar, durch die er ins Gefängnis gekommen ist. Und wäre er nicht ins Gefängnis gekommen, hätte er niemals den Mundschenk des Pharao im Gefängnis kennenlernen können. Die beiden hätten nie irgendwie, wären sich wahrscheinlich niemals begegnet. Ne? Und dann wäre es auch nie dazu gekommen, dass der sich erinnert, hey, im Gefängnis, da war einer, der kann Träume deuten. Und es wäre nie dazu gekommen, dass der Pharao sich seinen Traum von Josef hat deuten lassen. Es wäre nie dazu gekommen, dass der Pharao ihn zu seinem zweiten Mann im Staat gemacht hätte. Es wäre nie dazu gekommen, dass Josef jetzt vor seinen Brüdern steht, als dieser große Mann in Ägypten, der sogar sagen kann, Gott hat mich zum Vater des Pharao gemacht. Wenn du diese Stelle auch wieder aus der alten Kultur nimmst, dann kann man daraus erlesen, der Pharao, den er aus dem Gefängnis geholt hat mit den Träumen, war wahrscheinlich der Vater des jetzigen Pharao, als Josef das gesagt hat. Und Josef war in seiner Stellung so hoch, dass er praktisch sowas wie ein Ziehvater für den neuen Pharao, für den Jungen geworden ist. Der große Berater, der entscheidende Mann neben dem Vater, der gestorben ist, war jetzt praktisch in übertragener Hinsicht der Vater des neuen Pharao, der jetzt da war. Er wäre nie in diese Position gekommen und hätte niemals das tun können, wodurch die ganze Familie und diese vielen Menschen am Leben erhalten geworden wären. Er hätte mehrfach jammern können, durch den Hass der Brüder, die Sklaverei, unschuldig im Gefängnis vergessen, doch er hat an Gott festgehalten. Im Neuen Testament schreibt Paulus mal im Römerbrief, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Das ist das Entscheidende. Bei all unseren Anbetungsliedern, die wir singen, wenn wir genau auf den Text achten, wenn es von der Liebe Gottes die Rede ist, die gibt er uns frei. Die haben wir uns nicht erworben, nicht verdient. Die gibt er uns frei. Er liebt souverän aus sich heraus. Die einzige Möglichkeit, von dieser Liebe nichts wirklich dauerhaft abzubekommen, ist, sich von ihm abzukehren oder nicht auf ihn hören zu wollen. Aber er gibt frei. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, sagt Paulus. Römer 8, Vers 35. Wer mitlesen will, kann das gerne tun. Römer 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es heißt eben nicht, dass es so etwas wie Anfechtungen, wie Gefahren, das, was hier aufgezählt wurde, dass es das im Leben eines Christen absolut nicht geben kann. Das steht nicht im Text drin. Das kann vorkommen, es muss nicht, es kann vorkommen. Aber das Entscheidende ist, das alles, auch wenn es kommen sollte, kann uns nicht von seiner Liebe trennen. Und das ist das Entscheidende. Übertragen wir das zurück auf Josef im Gefängnis. Auch hier im Gefängnis sein, wer weiß, was morgen ist. Aber eins weiß ich, Gott ist mit mir. Das ist der, an den ich mich halten kann. Dem kann ich auch alles sagen, auch allen Schmerz, den ich habe. Das ist das Entscheidende, dass er da ist. Und was sehr ganz entscheidend wichtig ist, ist, er, Gott, macht keine Fehler. Und alles, was er zulässt in unserem Leben, das hat letztendlich dann auch einen Sinn. Das gebraucht er, um zu seinem Ziel zu kommen. Ein ganz wichtiger Punkt, der ist mir mal da war ich vielleicht 2, 3 Jahre gläubig, ganz, ganz wichtig geworden, als ich den begriffen habe. Das ist, wenn wir von der Zulassung Gottes reden. Oft fragen wir, wie kann Gott das zulassen? Der ist doch gläubig gewesen, dass ihm da so ein Missgeschick passiert oder so eine Katastrophe in der Familie oder so etwas. Ne? Gottes Zulassung, dass er das zulässt, ist immer durch seine Liebe gefiltert. Das heißt, es wird erstmal durch seine Liebe gefiltert und dann wird es erst zugelassen. Er wird uns niemals mit etwas belasten, was über unsere Kraft geht. Das ist auch eine Stelle aus dem Neuen Testament, die das deutlich macht. Niemals etwas zulassen, was über unsere Kraft geht. Das Entscheidende ist seine Liebe. Nicht das, was er zugelassen hat, nicht das, was uns passiert, was um uns herum geschieht. Das ist nicht das Entscheidende. Das durchleben wir. Und wir durchleben das als ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut. Wenn wir jemanden verlieren, der uns lieb und wichtig ist, das tut weh. Das durchleben wir. Aber entscheidend ist, er ist immer noch bei uns. Und er ist wahrscheinlich in dem Moment, wo wir was Schweres durchmachen, viel intensiver bei uns, als wir uns das überhaupt vorstellen können in dem Moment. Kennt ihr alle diese bekannte Geschichte von den Fußspuren am Sand, ne? Da gibt es ja ganze Buchreihen und Bildbände und sowas von, ne? Wo einer sich fragt, ja, hier die Fußspuren, da ist Jesus neben mir gelaufen, aber da war nur noch einmal Fußspuren. Ne? Wo war er da? Hat er mich da verlassen? Das war doch die ganz schwere Situation. Und die Antwort, die ihm geben wird, das sind nicht deine, ich habe dich getragen, das sind meine Fußspuren. Ne? Und das ist wirklich so. Das hat in seinem Zeitalter auch der Josef erlebt, dass Gott mit ihm ist, trotz all dem Schweren, das da war. Deshalb ist es wichtig, ihm zu vertrauen, ihm, Jesus, zu vertrauen. Nicht irgendwie frommen Geschwätz, das müssen wir auch unterscheiden. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das hat mein Großvater durchlebt. Der war gläubig und ihm ging es immer darum, dass so viel wie möglich aus seiner Familie doch auch den Herrn kennenlernen. Und das hat also nicht bei allen geklappt. In der Tat, ich war der Erste aus der ganzen Familie, der sich bekehrt hatte. Da war er ganz happy drüber. Und dann hat seine Frau sich noch bekehrt und meine Mutter sich noch bekehrt. Und nach seinem Tod hat sich dann meine Tante auch noch bekehrt. Also das hat er gar nicht mehr selbst hier auf Erden mitgekriegt. Ne? Aber letztendlich, ich denke, alles auch aus dem Gebet heraus ein Stück Frucht. Ne? Aber er war damals in einer Pfingstgemeinde. Und da kam irgendein Prediger mal an einem Sonntag, es war eine Zeit, da war die Großmutter schwer krank, lag im Krankenhaus und eigentlich hat alles danach ausgesehen, dass der Herr sie abruft. Und man konnte glücklich sein, dass es ein paar Jahre vorher sich bekehrt hatte. Dann wusste man nämlich, wo sie hingeht, wenn jetzt der Augenblick kommt. Aber dieser Prediger, der hat also als Message gehabt, man muss nur richtig glauben und immer wieder Gottes Haus erstürmen, dann wird er schon tun, was wir wollen. Und obwohl er wusste, dass das Quatsch ist, war er in der Situation doch so sehr gefangen, dass er meinte, am Ende wirklich zu glauben, ja, es ist Gottes Wille, die wird wieder gesund, die kommt wieder aus dem Krankenhaus raus. Er hat sich so sehr davon in diese Richtung drängen lassen. Und sie ist natürlich gestorben 2 Tage später. Und dann war er die ersten Tage nach ihrem Tod so fertig, so niedergedrückt. Er wollte gar nicht mehr in der Bibel lesen. Muss ich das vorstellen, ein Mann, der war damals Anfang 80 und war also seit 60 Jahren gläubig, hat sich mit Anfang 20 mal bekehrt, ne? Und hat immer die Bibel gelesen, was weiß ich, vielleicht 20, 30 Mal durchgelesen, ne? Und auf einmal so sehr von dieser Situation getroffen, er wollte das noch nicht mal. Und es hat sich dann zum Glück nach 3, 4 Tagen gelegt, ne? Und dann gab es eine Situation, da hat er mal mit mir gesprochen und hat gesagt, weißt du, das ist doch wirklich unglaublich, sagt er. Ich, alter Esel, jetzt bin ich so lange gläubig, weiß, wie Gott ist und vertraue ihm, kann wirklich feststellen, er ist mit mir gegangen durch das ganze Leben, auch durch schwere Situationen und das alles. Und jetzt lasse ich mich so sehr von diesem Blödsinn verrückt machen, dass ich an seiner Liebe zweifle. Wie gut, dass Gott mir das klar gemacht hat, sagt er. Und es war dann auch wirklich klar. Er ist also von diesem Kram wieder zurückgekommen und hat weiter bis zu seinem Lebensende Gott vertraut. Aber wie schnell kann das gehen? Wir können schnell auch auf gut christlich fromm wirkende Sachen hören, die irgendjemand erzählt. Darum geht's nicht. Das können wir im Grunde genommen vergessen. Auf ihn, auf Jesus hören. Wir haben sein Wort. Das ist das Entscheidende. Was ist zu tun in der schweren Situation? Die Umstände mögen vielleicht so sein, dass wir sagen, ja, der Herr ist mit mir. Ich würde gerne mal die Zeit erleben, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme wieder, so wie der Josef. Ne? Und nie erst noch die Jahre durchmachen da drin wie der Josef. Jetzt ganz gern, dass dann schnell deutlich wird, wie der Herr mit mir ist. Ne? Dass es nicht so lang dauert. Das ist auch alles menschlich und das dürfte er ihm auch sagen, wenn das so ist. Ne? Er versteht das. Was ist zu tun? Es gibt nur eins. Kennt ihr alle diesen Spruch? Von der Zahnpasta-Werbung, ne? Vorbeugen ist besser als bohren. Ja, vorbeugen, das ist das Einzige, was wir tun können. Vorbeugen. Und da meine ich mit, dass wir an seinem Wort bleiben und im Gebet bleiben. Dass wir mit ihm reden und von ihm hören wollen. Dass wir die Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Dass diese Beziehung er mit uns und wir mit ihm, dass die intensiver wird und mehr wächst, kräftiger wird. Dann sind auch die schweren Situationen, falls sie mal kommen im Leben, müssen nicht unbedingt kommen, aber falls sie kommen, sind die auch leichter zu ertragen. Weil wir nämlich wissen, er lässt nur das zu, was wir tragen können. Und das hat letztendlich auch einen Sinn. Wir erkennen es jetzt noch nicht. So wie Josef, der hat das auch nicht gleich erkannt. Aber später konnte er seinen Brüdern sagen, Gott hat das so geführt. Macht euch noch nicht mal jetzt verrückt, ne? Letztendlich hat Gott das genau so geführt, dass es so kam, damit die Rettung möglich ist. Vorbeugen, mehr sein Wort und mehr mit ihm leben, mehr Jesus in meinem Leben. Das ist entscheidend. Amen. Herr, ich möchte dir danken, dass du wirklich der Entscheidende bist. Das ist keine neue Nachricht, keine neue Botschaft. Es ist einfach wahr. Das, was wir immer wieder brauchen, diese Erinnerung, dass du der Entscheidende bist. Ich möchte dir danken, dass in deinem Wort auch all diese Begebenheiten so klar aufgeschrieben sind, dass wir diese Lebensbilder uns anschauen können und erkennen können, wie du auch da, auch im Leben des Josef, mit diesem Menschen gegangen bist. Ich danke dir, Herr, dass das so ein klares Beispiel dafür ist, dass egal, was auch immer kommen mag, entscheidend ist, dass du mit uns bist. Dass wir in dieser Beziehung mit dir leben und dass du wirklich die Nummer eins, der Allerwichtigste in unserem Leben bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns segnest und dass du auch mit uns gehst, auch in diese kommende Woche hinein. Und dass diese Beziehung zu dir auch wieder weiter wachsen kann. Wir haben nie genug von dir. Immer mehr von dir, das ist entscheidend für unser Leben. Danke, Herr, dass du uns liebst und dass wir dich lieben dürfen. Amen.